Hallo und herzlich willkommen zum 616. NMAC Podcast. Heute sprechen wir über das Final Fantasy Franchise mal wieder oder zum sechsten Mal tatsächlich. Wir haben ja in der Vergangenheit bereits über die Episoden 1 bis 12 gesprochen, sowie über die Spin-off-Reihe Crystal Chronicles. Und im sechsten Teil geht es um eine weitere Spin-offs-Reihe. Und zwar um Final Fantasy Tactics. Mein Name ist Erik und um dieses Thema zu besprechen, habe ich mir Verstärkung geholt und zwar von Markus. Hallo Markus.
Hallo Erik, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ich mal wieder dabei sein darf. Und auch zum so schönen Thema. Finde ich super.
Ja, ich glaube, du hast Final Fantasy Tactics, das war ja ursprünglich ein PlayStation-Spiel, damals auch schon zum Release gespielt. Kann das sein?
Ganz genau, tatsächlich sogar schon in der japanischen Version habe ich es mir geholt damals.
Du konntest das war es damals kaum noch erwarten.
So, das war, bitte?
Du konntest es kaum erwarten.
Ja, das war damals so die Zeit, weißt du, so Mitte der 90er war das ja, so PlayStation 1-Ära. Da kamen ja auch ganz viele Spiele gar nicht so in den Westen oder erst ganz verspätet. Und meine PlayStation 1 war damals umgebaut. Ich habe damals auch schon Final Fantasy 7 auf Japanisch mir geholt. Und habe die dann immer mit ausgedruckten Übersetzungen aus dem Internet gespielt, sozusagen. Die waren nicht immer gut, aber es hat so funktioniert, dass man den Plot ungefähr verstanden hat. Und das habe ich dann bei fast allen PlayStation 1 Square Enix oder Squaresoft Spielen damals gemacht. Und ich bin allerdings nicht so weit gekommen, muss ich dazu sagen, in FF Tactics auf Japanisch, weil das Spiel auch recht schwierig ist und ziemlich viele auch sehr viel, sage ich mal, Micromanagement braucht, was dann auf Japanisch recht schwierig war. Deshalb habe ich das dann beiseite gelegt und dann richtig dann auch erstmal in der englischen Version dann durchgespielt, als sie dann rauskam.
Genau, um das einmal kurz auf den Punkt zu bringen, das Spiel kam in Japan am 20. Juni 1997 auf den Markt.
Genau.
Und in Amerika musste man dann bis zum 28. Januar 1998 warten, also ein ganzes Jahr.
Und das war unfassbar viel Zeit für die heutige, also kann man sich heute ja fast gar nicht mehr vorstellen, ne? Wie viel Zeit das so war.
Ja, das hast du heute eigentlich fast nur noch bei diesen Legend of Heroes Spielen.
Ja, selbst bei denen nicht mehr. Das neue Remake von Trails in Disguise hat zeitgleich rausgekommen weltweit.
Ja, die haben es jetzt auch geschafft mittlerweile.
Mittlerweile haben sie es geschafft, ja.
Genau. Aber jetzt fragen sich die Hörer vielleicht ja, warum reden wir heute ausgerechnet über Final Fantasy Tactics? Das ist ganz einfach, denn jetzt ist mittlerweile eine halbe Portierung und ein halbes Remake in einem quasi rausgekommen.
so kann man es nennen, genau.
Genau, und unter anderem halt auch für die Switch. Und wenn man sich das Spiel auf der Switch kauft, kriegt man auch, wenn man eine Switch 2 hat, gratis die Switch 2-Version dazu, die dann noch ein kleines bisschen flüssiger läuft. Aber das Spiel sollte eigentlich auch auf der Switch ganz okay laufen, also wie ich das gesehen habe. Und es ist ja auch ein Strategierollenspiel, wo jetzt die Framerate nicht unbedingt so wichtig ist. Also es dürfte da jetzt auch nicht so stark ins Gewicht fallen, wenn es da Leute gibt, die jetzt wirklich jeden einzelnen Frame per Auge zählen können.
Gibt's, glaube ich, aber ich kann es nicht. Deshalb ist mir das meistens echt egal.
Genau. Und Final Fantasy Tactics. Ich habe jetzt in der wo ich mich ein bisschen mit über das Spiel mehr informiert habe, dann auch gesehen, dass tatsächlich die Planung für dieses Spiel bereits 1993 begonnen hat. Der Hironobu Sakaguchi, also auch der Erfinder von Final Fantasy an sich, der hat sich nämlich gedacht, dass er doch gerne mal ein Strategierollenspiel in seinem Franchise sehen wollen würde, denn er war davon sehr begeistert. Ich habe jetzt zwar keine genauen Spiele gesehen, von denen er sich jetzt stark hätte beeinflussen können, aber man kann halt nicht denken, dass da unter anderem vielleicht auch Fire Emblem dabei gewesen ist oder Langrisser oder sowas.
Genau, und es gibt ja auch in Japan sehr viele taktische Spiele, auch so Zweiter Weltkrieg und so weiter. Die sind ja sehr populär in Japan, oder waren es auch schon immer, oder man denke an die ganzen Koei Hardcore-Strategiespiele, so Nobunaga's Ambition oder Romance of the Three Kingdoms oder so.
Ganz genau. Ja, und er war jetzt allerdings sehr mit Final Fantasy an sich eingebunden zu der Zeit und hat dafür einfach keine Zeit gefunden. Da muss man sich ja auch vorstellen, damals war es ja so, dass alle 1 bis 2 Jahre ein neues Final Fantasy auf den Markt gekommen ist, noch auf NES und Super Nintendo. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Wie lange haben wir zwischen Final Fantasy 15 und Final Fantasy 16 zum Beispiel jetzt nochmal warten müssen?
Ja, ja, aber selbst das war ja nur eine kleine, nur eine geringe Zeit im Vergleich zu, also bis 15 rauskam. Ne? Also 13 und 15, weil 14 ist ja als Multiplayer, als MMORPG zählt er ja nicht so ganz mit rein. Ne?
Ja, richtig, das ist auch natürlich wieder wahr. Und dann hat er halt gesehen, dass der Yasumi Matsuno an einem Spiel arbeitet. Das haben wir, ich glaube, das haben wir zusammen mal mit Alex besprochen, oder wir beide allein, das weiß ich gerade gar nicht mehr, aber wir haben über Auge Battle Let Us Cling Together gesprochen.
Tactics Ogre, genau.
Genau, das war ja dann auch jetzt eine Portierung, Remake, wie auch immer, genau, für die Switch gewesen. Und das gab es eben damals 1995 für Super Nintendo. Und das fand er dann wohl so beeindruckend, dass er den dann natürlich auch haben wollte, um Final Fantasy Tactics zu entwerfen.
Also der war ja bei Quest beschäftigt, ne? Der Matsuno, ne? Yasumi Matsuno war ja bei Quest beschäftigt, bei der Quest Corporation. Da hat er ja dann seine Ogre Battle-Reihe begonnen, ne? Mit Ogre Battle, March of the Black Queen und dann natürlich, wie du jetzt gesagt hast, auch das Tactics Ogre. Und 95 ist dann der Matsuno dann zu Square, beziehungsweise, also damals war es ja noch Squaresoft, gewechselt, nachdem er Quest verlassen hat. Und da wurde er dann auch direkt betreut mit dem Schreiben von Final Fantasy Tactics.
Genau, und seine Idee dabei war auch direkt eine Welt zu schaffen, die halt auch schon eine richtige Vergangenheit hat und natürlich eine Zukunft, die man dann im Spiel selbst schreibt.
Genau.
Und er wollte halt quasi eine Welt auch erschaffen, die dann auch nachfolgende Entwickler für ihre eigenen Spiele halt nutzen können, dass diese Welt sich halt immer mehr erweitert. Und man kann ja natürlich aus der Retrospektive sagen, das hat er durchaus geschaffen.
Definitiv, er hat es ja auch schon, das Gleiche hat er ja auch schon mit Ogre Battle oder mit seiner Ogre Battle-Reihe da angefangen, weil das Tactics Ogre ist ja dann auch quasi, also die Spiele werden ja auch quasi wie von einem Historiker erzählt, ne? So, dass das Events sind, die halt vor ein paar Jahrhunderten stattgefunden haben. Und das hat er jetzt bei seiner neuen Reihe, die er dann für Square geschaffen hat, genauso gemacht bei seiner neuen Welt.
Ganz genau. Ich möchte jetzt auch gar nicht zu tief in die Geschichte von Final Fantasy Tactics eingehen, weil die sollte man dann auch lieber selbst erlebt haben. Aber wir können ja zum Beispiel sagen, dass das Spiel kurz nach dem 50-jährigen Krieg spielt und mittlerweile kehrt halt wieder so Frieden ein, aber er ist sehr instabil und es zieht langsam auch schon wieder ein neuer Krieg auf, ne? Der Krieg der Löwen.
Genau, ganz genau. So in der, also wir spielen den Ramsa Beowulf aus einer Adelsfamilie oder Ritter, also im Rittergeschlecht. Und der ist am Anfang, also im ersten Kapitel ist er ja noch in dieser Akademie, ne, in dieser, wo er dann damit betraut wird, da so ein bisschen für Frieden zu sorgen, weil ja da auch nach diesem 50-jährigen Krieg da, genau wie jetzt auch zum Beispiel hier in Europa damals nach dem 30-jährigen Krieg ja auch ganz, ganz viele arbeitslose Soldaten gab, die dann marodierend in Banden durch die Gegend zogen. Und das Gleiche ist auch hier in Ivalice nach dem 50-jährigen Krieg. Und der Ramsa wird halt mit seinen Vertrauten da oder mit seinen Mitstreitern damit beauftragt, da ein bisschen für Ruhe zu sorgen. Und wie du sagst, da zieht dann auch schon ein neuer Krieg, ein Bürgerkrieg nämlich auf. Dieser War of the Lions.
Ja, ganz genau. Und der hat dann auch noch so einen Freund, der auch ganz wichtig ist für die Handlung. Das ist der
Deleter. Sehr wichtig, ja.
Der Deleter Hyrule. Also man kriegt ja dann auch schon direkt in der Eröffnungssequenz mit. Da spielt man eine Schlacht, die ist ein bisschen später innerhalb der Story angesiedelt.
Genau, genau.
Und da kriegt man halt irgendwie mit, dass mit dem wohl im Verlauf des Abenteuers dann was passiert und da überrascht es, dass er noch da ist. Und dann holt man quasi das Ganze erst einmal auf bis dahin.
Genau, ganz genau. Dazu muss man sagen, dass der Dilithar halt aus aus dem gemeinen Volk sozusagen stammt, ne? Der ist einfach ein, wie man sagt, in Englischen ein Commoner oder im Mittelalter Commoner, nicht kein Adliger. Und ja, der, also sagen wir mal so, dass das Spiel sehr stark, also in dem Spiel geht es sehr stark um diese Unterschiede zwischen Adligen und dem gemeinen Volk und Armut und so weiter. Also es ist eine sehr politische, sehr, sehr politische Story, genau wie jetzt auch, wie er ja auch in Tactics Ogre der Yasumi Matsuno ja auch geschrieben hat. Ne, da ging es ja damals, das war, also Tactics Ogre ist ja auch angelehnt an den Jugoslawienkrieg. Und jetzt hier die Final Fantasy Tactics ist ja eher an den Erbfolgekrieg in England angelehnt, an den Rosenkrieg, glaube ich, wo ja auch dann George R. R. Martin seine Song of Ice and Fire bzw. Game of Thrones Reihe angelehnt hat. Also es ist ein sehr, so ein Bürgerkrieg, der halt das ganze Land da zerrissen hat.
Genau, weil der Prinz, der ist halt zu jung, um zu regieren, und dann gibt es dann
Genau.
halt zwei andere Adlige, die sich dann halt so um die Vormachtstellung halt streiten, wer dann quasi, ich will jetzt gerade sagen, halt für den Prinzen halt in dem zu dem Zeitpunkt halt regieren
Genau.
kann. Was natürlich auch quasi einer Machtergreifung gleichkommt, so ein bisschen, ne? Und das ist halt schon ganz schön spannend. Das wird auch ganz gut erzählt. Ich finde es jetzt persönlich, als ich es gespielt habe, nicht ganz so komplex wie zum Beispiel Tactics Auge davor. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen einsteigerfreundlicher auch, weil nicht direkt so
Vielleicht,
viele
ja.
Charaktere dazukommen. Aber das ändert nichts daran, dass die Story halt nicht spannend ist. Und das ist sie.
Vor allen Dingen hat sie sehr, sehr viele Wendungen, sehr, sehr viele, sehr, sehr viele auch sehr viele Verra sehr, sehr viel Verrat, Drama und Charaktere, die andere hintergehen und so weiter. Das hast du halt fast in jeder Szene, will ich mal sagen, ist das übertrieben, aber es ist schon eine sehr wendungsreiche Geschichte und ist am Ende auch ein bisschen mehr, geht auch am Ende ein bisschen mehr in den Fantasy-Bereich als jetzt Tactics Ogre. Beide gehen ja mehr in den, in, am, 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 also am Ende in klassischen Fantasy-Konflikt über, aber FF Tactics würde ich sagen sogar noch ein bisschen mehr.
Ja, definitiv.
Ne? Ja, genau, aber beides tolle Geschichten, aber man erkennt auch sehr, dass Yasumi Matsuno, wenn man ihn so ein bisschen kennt, also wenn man jetzt Tactics Ogre zum Beispiel kennt, wird man sich da auch sehr schnell wohlfühlen, da so in seiner Erzählweise und so weiter. Aber du hast recht, es ist alles etwas einsteigerfreundlicher und paar weniger Charaktere sind tatsächlich in FF Tactics vorhanden, das stimmt.
Genau. Was jetzt aber natürlich nicht heißt, dass es viele Hintergrundinformationen gibt, die werden im Spiel auch schön säuberlich in so einer Chronik aufgeführt. Da kriegt
Genau,
man dann auch
genau.
vieles über Schlachten und Charaktere und so weiter mit. Da kann man auch alles nochmal nachlesen, was ich auch echt empfehlen würde, sich da
Ja.
gerade am Anfang ein bisschen reinzufuchsen, weil wenn dann bestimmte Begriffe in den Dialogen fallen, also es gibt ja nicht nur Schlachten, es gibt ja dann auch ganz viel Story davor und danach. Und dann, wenn da halt Begriffe fallen, kommt man auch besser damit zurecht, muss ich sagen.
Genau, und diese ganzen Zwischensequenzen, die kann man sich auch immer wieder angucken. Das finde ich auch ein sehr, sehr, sehr schönes Feature, dass man die sich einfach auch immer wieder angucken kann in dem Menü.
Ja, ganz genau. Aber jetzt haben wir ja eigentlich genug mal so ein bisschen zur Story erzählt. Wir sollten jetzt auch mal sagen, wie das Spiel dann eigentlich aufgebaut ist. Also wir haben ja dann quasi verschiedene Sequenzen, wo dann halt die Story erzählt wird, und wenn es dann zur nächsten Schlacht geht, dann kommt man halt auf so eine Oberwelt, und die füllt sich dann nach und nach mit neuen Orten, die man eben oder zu denen man halt reisen kann, wo dann eben die Schlachten selbst stattfinden. Und die Schlachten finden dann halt auf, ja, Schlachtfeldern natürlich statt.
Richtig.
Genau, und man spielt dann halt im Grunde immer halt Remsa, der ist halt immer dabei. Das ist ja auch der Anführer der ganzen Truppe. Und der befehligt dann halt seine Truppen. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Unterschied, den wir zum Beispiel zu Fire Emblem oder so haben, weil während du in Fire Emblem natürlich am Anfang so deine ganzen bestimmten Charaktere hinstellen kannst, hast du hier so quasi unbestimmte Einheiten. Das sind dann halt irgendwelche Figuren, die haben zwar alle Namen, die sind für die Story aber komplett irrelevant. Das ist eigentlich, sind eigentlich nur Charaktere zum Verheizen, sozusagen, ja.
Ja, so dass du, genau, so dass du quasi so, so als Füller, ne, damit, weil, ne, sind ja nicht, weil so viele Charaktere hat man ja dann nicht, ne, also mit Namen versehene Charaktere hat man nicht dabei, deshalb hat man dann halt da meistens Charaktere, die man dann selbst füllen kann, sozusagen. Irgendwie, ne, hat einen Namen, die haben dann Namen, kann man gegeben, wenn man möchte, auch selber eingeben und die, ja, genau, und die begleiten einen dann.
Genau, und das ist auch ein guter Punkt, den du da angesprochen hast, dass man die ja auch umbenennen kann, da muss man halt in eine Stadt gehen, da kann man die dann dort umbenennen und das würde ich auch tatsächlich empfehlen, denn schon einer der ersten Schlachten kam es halt schon dazu, dass auch in den gegnerischen Reihen halt Charaktere auftauchen, die halt genauso aussahen, genauso gleich hießen. Und das ist unglaublich verwirrend in so einem Fall.
Das kann, ja gut, das klar, das kann halt passieren, da die Namen ja teilweise auch von diesen Zusatzcharakteren dann randomisiert vergeben werden. Und dann kann es halt sein, dass dann schon mal zwei den gleichen Namen haben. Das stimmt.
Genau, also das empfehle ich dann. Dann nennt die irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht wie eure Freunde oder Leute, zu denen ihr aufseht, keine Ahnung. Nennt die einfach halt um. Und dann könnt ihr die dann auch besser auf dem Schlachtfeld erkennen. Denn das ist halt manchmal gerade am Anfang noch, wo man selbst halt noch wenige Klassen hat, die man den Figuren zuteilen kann. Die sind ja am Anfang im Grunde alle Knappen. Oder ich glaube, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die deutsche Bezeichnung war, irgendwie so mit Chemikanten oder sowas. Also sozusagen Heiler.
Ah, okay. Ja, die gibt's ja auch als Klasse, ne?
Genau. Genau, die hat man dann. Und später kommen dann halt noch so weitere Klassen, die man dann auch eben aus Final Fantasy kennt. Also sowas wie Weißmagier, Schwarzmagier. Es gibt Ritter, Schützen. Es ist alles dabei und das wird halt natürlich...
Dragoons natürlich, ne? Also diese typischen, die man alle kennt. Ne? Also so typische Final Fantasy Klassen, die man jetzt zum Beispiel aus dem Jobsystem von Final Fantasy 5 oder so auch schon größtenteils kennt.
Ja.
Und Tänzer sind dabei, ne? Diebe, Ninjas.
Und Final Fantasy 5 ist auch wieder ein guter Punkt, den du hier ansprichst. Denn die Charaktere, die können ja verschiedene Fähigkeiten lernen. Dazu müssen sie aber erst einmal Jobpunkte sammeln. Also Jobpunkte kriegt man, wenn sie denn auf dem Schlachtfeld ihre Aktionen von der Klasse halt ausführen. Also angreifen, Zaubersprechen, heilen und so weiter und so fort. Dafür gibt es dann eben Jobpunkte. Und diese Jobpunkte können die dann in neue Fähigkeiten investieren. Und die sind dann auch auf verschiedene Bereiche aufgeteilt, sowas wie aktive, passive Fähigkeiten und so weiter und so fort. Und da kann man sich dann auch ja quasi Hybridklassen eigentlich zusammenbauen. Das ging ja auch in Final Fantasy V schon, also dass man dann zum Beispiel, keine Ahnung, zum Beispiel dann auch einen Charakter hat, der eigentlich kämpfen sollte, aber auch die Möglichkeit hat, andere zu heilen, wenn es sein muss.
Genau, ganz genau. Also man kann dann durchaus die Klassen oder die Fähigkeiten der einzelnen Klassen dann auch miteinander kombinieren, was dann wirklich extrem viel Möglichkeiten zum Experimentieren noch lässt. Das finde ich auch sehr, immer sehr, sehr toll. Das ist ja auch bei Tactics Ogre genauso der Fall. Da ist es tatsächlich noch ein bisschen komplexer. Aber hier geht das halt auch, ne, dass du da wirklich dann experimentieren kannst, um das Spielsystem teilweise zu brechen und da die Mega-Charaktere daher zu züchten. Das geht tatsächlich.
Genau. Und ja, ansonsten spielt sich das im Grunde wie ein Strategierollenspiel. Man positioniert am Anfang seine 5 Charaktere an einer bestimmten Stelle auf dem Schlachtfeld. Die sind so also am Rande des Schlachtfelds so blaue Markierungen, da kann man die dann hinstellen. Manchmal muss man seine Gruppe auch so aufteilen, dass man 2 Charaktere hier und dann 3 dort zum Beispiel platziert. Und dann kommen ja noch Gastcharaktere hinzu, die komplett automatisiert angreifen und mich persönlich manchmal echt zur Verzweiflung treiben dadurch. da kann ich gleich auch noch ein gutes Beispiel bringen. Ja, aber dann stellt man die erstmal dahin und dann geht es dann eben rundenweise, also je nach den Attributen der Charaktere, wer halt am agilsten ist, greift dann natürlich zuerst an und so weiter und so fort. Und dann muss er erst wieder sein... Ich weiß gar nicht, wie die Leiste heißt, aber so eine Leiste, die sich quasi wie im Active Time Battle über die Zeit auffüllt, nur aber halt rundenbasiert. Ne?
Genau, da ich denke, also an dem Active Time Battle denke ich mir mal, ist das ja auch so ein bisschen angelehnt. Ne? Was man noch erwähnen sollte, ist, dass die Schlachtfelder ja hier isometrisch sind. Ne? Das ist ja genau wie ein Tactics Ogre ja auch. Aber während in Tactics Ogre die Schlachtfelder relativ groß sind teilweise, sind die hier auch immer ein bisschen kleiner. Aber bestehen halt aus Polygonen. Ne? Das ursprüngliche Tactics Ogre war ja auf dem Super Nintendo und war deshalb ja in Pixel-Grafik. Durch FF Tactics sind die Schlachtfelder jetzt in Polygonen dargestellt und können halt auch deshalb gedreht werden. Das war ja ganz was Besonderes damals, was natürlich auch so ein bisschen voraussetzt, dass man ein bisschen räumliches Denken mitbringen muss manchmal bei manchen Schlachtfeldern, weil wenn da Häuser stehen, dann stehen dann manche Charaktere schon mal dahinter und dann muss man die Karte drehen, um die dann sehen zu können, aber man kann die ja auch kippen und dann von oben sehen, um dann einen guten Überblick zu bekommen. Aber wie gesagt, die Karten sind ja an für sich relativ klein immer, also die sind nicht so ausladend wie beim geistigen Vorgänger sozusagen.
Ja, das ist absolut richtig. Also man kann sich so ein bisschen wie ein digitalisiertes Diorama vorstellen, aber halt in Polygonoptik. Und du hast auch schon richtig gesagt, man kann halt dann auch von oben rauf gucken. Und ich finde das aber nur ein bisschen schade, dass man genau in der Ansicht aber keine Befehle geben kann. Ne? Finde ich, hätte man vielleicht jetzt im Remake noch ergänzen können, irgendwie.
Als Quality of Life Verbesserung sozusagen.
Ganz genau, weil es hätte sehr viel ausgemacht, denn mich persönlich stört es dann halt, diese Karte halt immer wieder zu drehen, weil das ist ja dann schon essentiell. Und dann denkt man sich, ah, okay, dann schiebe ich den dann dahin, aber dann hat man halt schon wieder vergessen, dass da auf der anderen Stelle jetzt ein Gegner lauert, ne? Der dann dem anderen in den Rücken fallen kann, weil das ist ja auch noch so ein Punkt. Man muss ja auch gucken, wenn eine Eingabe getätigt wurde, also zum Beispiel ein Angriff ausgeführt wurde, in welche Richtung der Charakter danach schaut, weil man sollte dann schon den Feinden nicht den Rücken zukehren, weil das gibt dann deutlich mehr Schaden.
Ganz genau. Deshalb ist da auch die Positionierung der Charaktere immer sehr, 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 sehr wichtig. Ne? Wirklich wichtig. Ne? Genau. Und man darf nicht vergessen, dass man ja auch noch Monster in die Party aufnehmen kann.
Kannst du was dazu sagen?
Es gibt ja auch immer wieder, wenn man also zwischen den einzelnen Schlachtfeldern hin und her läuft, gibt es ja immer mal wieder so quasi Zufallskämpfe, ne, wo einen dann Monstergruppen überfallen. Da sind dann zum Beispiel auch Chocobos dabei oder Bomben oder so weiter. Alles so diese klassischen Final Fantasy Monster, die man so kennt. Ne? Sind ja viele dabei. Und es gibt eine Klasse, die halt da die Monster quasi zähmen kann. Und dann kann man die auch im Kampf verwenden.
Ja, eine coole Sache, da nochmal ein bisschen Abwechslung mehr mit reinzubringen.
Genau. Wie gesagt, von den Chocobos gibt's auch schwarze, es gibt blaue und so weiter und so fort. Ne? Die sind ja auch wieder voll mit dabei.
Genau. Und was wir auch bei den Schlachtfeldern an sich nicht vergessen dürfen, es gibt dann auch verschiedenes Terrain und auch Höhenunterschiede. Bringt dann auch nochmal ein bisschen taktischen Anspruch mit hinein. Und wenn man sich auch ein bisschen mal, ich hatte es vorhin angesprochen, sich diese Chronik anguckt, es gibt unfassbar viele Statusveränderungen, an denen die Charaktere halt leiden können. Man sollte sich davon am besten nicht überwältigen lassen. Also ich würde mal sagen, man sollte es so lange ignorieren, einfach mal, bis es dann in den Schlachten wirklich mal relevant wird. Ja, weil wenn man sich da erstmal reinfuchst, man fühlt sich einfach erschlagen und hat ja schon Lust, das Ding abzuschalten, weil es dann doch, man denken könnte, oh mein Gott, ey, das packe ich nie. So, zumindest hatte ich so das Gefühl am Anfang. Aber man muss einfach weitermachen und ganz so schlimm ist es halt nicht. Man sollte es halt im Hinterkopf behalten.
Eben, es gibt halt diese Standard-Rollenspiel- oder Final-Fantasy-Statuswendungen, die man halt kennt. Und da gibt es halt noch eine ganze Menge andere, die, wie du sagst, ist auch speziell für dieses Spiel wichtig sind. Aber die kommt halt alles, wie es kommt. Da sollte man sich nicht von einschüchtern lassen und einfach weitermachen. Wenn es relevant ist, kann man dann immer noch nachgucken.
Genau. Ja, ich muss auch dazu sagen, bei den Schlachten, ich finde die auch sehr, sehr herausfordernd. Man sollte jetzt auch dazu sagen, es gibt Switch jetzt oder in der Switch-Version, also wenn man jetzt eben die erweiterte Fassung spielt, weil man hat ja auf der Switch die Wahl einmal zwischen der möglichst nah am Original angelehnten Version und eben einer erweiterten Fassung.
Genau.
Und in der erweiterten Fassung kann man auch verschiedene Schwierigkeitsgrade wählen. Also sprich den normalen Schwierigkeitsgrad, den es dann auch schon auf der PlayStation gab. Einen vereinfachten und wenn man es natürlich knüppeldick haben will, auch noch eine höhere Nummer. Und ich habe es erstmal auf normal gespielt. Und da muss ich tatsächlich sagen, oh, ich fand das aber schon arg schwer.
Ja, also genau, also manche, also es gibt wirklich auch später einige Kämpfe im Spiel, die wirklich sehr, sehr herausfordernd sind. Aber es gibt auch einen Kampf, der da besonders berüchtigt ist. Aber ich habe jetzt die Iverless Chronicles tatsächlich noch nicht gespielt, aber ich habe gehört, dass diese etwas entschärft wurde. Weil da kann man sich wirklich in eine Sackgasse manövrieren, dass man da quasi sein, also konnte man damals, dass man da seinen ganzen Spielstand quasi ruinieren konnte, indem man da einfach sich in eine Sackgasse manövriert hat.
Oh, das ist natürlich hart. Also wenn es da halt blockiert wird und man eben dann nicht
weiter spielen kann. Ja, es handelt sich dabei, also ich sage jetzt, ich nenne jetzt keinen Charakter oder so, aber es ist ein 1-gegen-1 Kampf, der später im Spiel stattfindet und vorher ist halt noch ein anderer und wenn man dazwischen speichert, es kann sein, dass man sich da in eine ausweglose Situation bringt, aber das ist jetzt hier bei dem Iverless Chronicles tatsächlich nicht mehr möglich. Zumindest, ich weiß nicht, ob es in der klassischen Version noch möglich ist, aber hier wurde es entschärft in der neuen Version. Das ist auch gut so eigentlich, weil das war schon sehr hart.
Ja, definitiv. Aber das Gute ist ja auch, dass man mehrere Spielstände anlegen kann in dem Titel.
Genau.
Dann kann man also notfalls, dann verliert man vielleicht eine Stunde Spielzeit, wenn man das gut managt. Ich meine, das muss man bei Rollenspielen hin und wieder einfach mal mitbringen. Dann sollte das eigentlich auch gar kein Problem sein. Aber wo ich halt finde, was mich halt richtig genervt hat, es gibt eine recht frühe Schlacht im Spiel, wo man eben einen Charakter mitnimmt, der halt so ein bisschen, ja, der ist so mit dem Kopf durch die Wand eingestellt. Und dann kommst du halt an so einen Punkt, wo, ja, so ein Graf entführt.
Ist auch ein Arschloch, muss man dazu sagen.
Ja, er ist sehr unsympathisch, ne? Und, ja. Der wurde halt so ein Graf entführt, der wird halt dann von solchen Banditen gefangen gehalten und man muss dieses Lager von zwei Seiten aufräumen. Deswegen muss man da die Gruppe auch am Anfang direkt aufteilen. Und der läuft natürlich direkt vor, rennt da direkt zu dieser Ruine hin, stellt sich mitten in den Eingang, da denke ich mir so, oh, eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee, das zu machen, weil dann kann immer nur ein Gegner quasi angreifen oder maximal zwei pro Runde, weil es ist ja auch möglich, dass du erst angreifst und dich dann zurückziehst, dann könnte ein anderer Gegner hinlaufen, der dann nochmal angreift, der dann aber halt nicht mehr abhauen kann. Und der hat eigentlich genug Lebenspunkte, dass dem eigentlich nichts passieren kann. Ich hätte einen Heiler da hinten und der könnte ja die ganze Zeit einfach nur heilen, aber nein, natürlich nicht. Der brecht rein. Und der denkt sich dann, ach, jetzt ist ja hinter mir einer, hau ich dann wieder zurück. Und der Heiler wird dann natürlich fertig gemacht von den Gegnern. Ja, und da denke ich mir einfach nur, was soll der Scheiß bitte, ja? Und deswegen mag ich diese ganzen Automatismen halt in diesem Spiel nicht. Also, dass diese Gastcharaktere sich zumindest nicht optional alternativ auch von mir bewegen lassen, dann könnte man den auch mal taktisch in Anspruch nehmen. Ich meine, klar, das hat dann auch wieder so einen taktischen Anreiz, macht mich aber einfach nur fertig, weil diese Charaktere mir einfach nur zeigen, dass sie irgendwie nicht so richtig programmiert sind, ja.
Ja, ich verstehe die Kritik durchaus. Kann es verstehen, dass man da genervt ist, aber vielleicht, ich meine, das gehört natürlich zum Spiel, dass sie halt nicht vom Spieler übernommen werden, aber vielleicht hätte man da jetzt in dem Neuen noch eine Option reinbringen können, dass man irgendwie, ja, die zumindest irgendwie indirekt etwas besser befehligen könnte, zum Beispiel, indem man sagt, halt dich eher zurück oder, keine Ahnung, geh in Defensivmodus oder irgendwie sowas. Ne, das wäre ja auch schon eine Möglichkeit gewesen, so als Quality of Life eine Verbesserung.
Ja, definitiv. Also da hätte man irgendwas noch machen müssen, meiner Meinung nach. Aber ich meine, man überlebt es und ja, Das war auch so der Punkt, wo ich dann auch gesagt habe, okay, ich will jetzt auch nicht mehr auf dem normalen Schwierigkeitsgrad spielen, weil er mir dann vielleicht doch zu heftig ist, und habe ihn dann reduziert, und dann war es auch gar nicht mehr so schlimm, so spielt es sich halt angenehmer. Aber ich glaube, wenn man einfach auch ein bisschen rumgelaufen wäre und hätte seine Truppe so ein bisschen gelevelt, dann wäre das vielleicht auch noch möglich gewesen. Aber so fand ich es dann doch etwas zu heftig für mich.
Ja, klar, kann ich verstehen. Ist auch vielleicht ein Kritikpunkt, wenn das Spiel ist ja letztlich auch schon ja fast 30 Jahre alt, oh Mann. Aber ja, klar, natürlich, da hätte man was dran machen können.
Ja, genau. Gut. Ich bin gerade überlegen, müssen wir zu dem Spiel an sich noch irgendetwas sagen? Ich glaube, wir haben es schon ziemlich gut umrissen, oder?
Ja, auf jeden Fall würde ich auf jeden Fall sagen, was man noch erwähnen könnte. Es gab ja zwischenzeitlich auf der PSP eine Neufassung, ne? Das hieß auch War of the Lions, ne? Glaube ich, die PSP-Version. Genau, hieß auch War of the Lions. Da ist einiges an Bonusmaterial noch dazugekommen. Der ist jetzt leider hier, aus irgendeinem Grund auch immer, ich weiß es nicht, nicht enthalten. Oder?
Ganz genau, den hat man halt wieder rausgestrichen mit der Begründung, dass der Designer halt eine Erfahrung bieten wollte, die eben möglichst nah am Original war. Ob das jetzt auch tatsächlich der wirkliche Grund ist, warum man das jetzt nicht mit reingenommen hat, sei jetzt mal dahingestellt. Ich meine, vielleicht hatte man auch keinen Zugriff mehr auf die Daten. Ich meine, das war ja sowieso glaube ich, beim Quellcode von Final Fantasy Tactics sowieso ein bisschen schwierig. Den muss man auch aus späteren Versionen wieder rausholen.
Ja,
Ja.
letztendlich hätten sie ja mehrere Optionen machen können. Sie hätten ja das Spiel ohne die Erweiterung von War of the Lions oder mit Erweiterung von War of the Lions, und man hätte ja da noch verschiedene Optionen reinbringen können, wenn man die ursprüngliche Spielerfahrung dann präsentieren möchte. Ne? Hätte man ja machen können und trotzdem die neuen Inhalte noch hinzufügen können. Finde ich so ein bisschen schade. Immer irgendwie. Ist dann wieder so ein Spiel, von dem es keine definitive Version gibt, irgendwie.
Na, Hashtag Persona 3.
Zum Beispiel. Oder FF6.
Ja.
Ne?
Ja.
Ja, deshalb, genau. Schade irgendwie. Aber gut, ist halt so, wie es ist. Ne?
Genau, aber das war ja dann auch nicht das einzige Spiel aus der Final Fantasy Tactics-Reihe.
Nee.
Also erst einmal, man muss ja natürlich sagen, wir haben es am Anfang schon angesprochen, es ist so, dass es gab noch weitere Final Fantasy Tactics-Spiele, und es gibt halt diese Welt Ivelisse, ja, über die wir heute schon
Genau.
gesprochen haben, wo das alles stattfindet. Und ich würde vorschlagen, weil sich das beides irgendwie immer so überschneidet, gehen wir doch am besten chronologisch vor. Und ich glaube, das erste Spiel, was danach gekommen ist, wo dann Ivelisse noch eine, ja, wichtige Sache war, ist Vagrant Story von der
Ganz
PlayStation.
genau. Ganz genau, ein tolles Spiel, auch eines der coolsten, also eines meiner Lieblingsspiele für die PlayStation 1. Ist allerdings das was komplett anderes als FF Tactics jetzt. Ist jetzt eher, sage ich mal, ein Dungeon Crawler, würde ich jetzt eher mal sagen. Man spielt halt einen einzigen Charakter die ganze Zeit. Aber man erkennt, dass Yasumi Matsuno beteiligt war, denn so die so denn, denn so die Story und auch dieses das, auch die einzelnen Elemente und so, die sich jetzt in Final Fantasy Tactics wiederfinden, finden sich auch da wieder. Also wir haben ja auch wieder politische Intrigen, wir haben Verrat, wir haben Verschwörungen und so weiter und so fort. Hier allerdings sind Vagrant Story auf wesentlich kleinerem Level als in Final Fantasy Tactics. Ich würd jetzt eher sagen, Vagrant Story ist eher so eine Art ja, Metal Gear Solid im Fantasy. Ist in so einem Fantasy-Universum, würde ich jetzt eher sagen, von der Story her. Weil wir haben wenige Charaktere, wir haben es auch mit einem Agenten zu tun, mit einem Spezialagent, Ashley Riot, den wir hier spielen. Der halt auch alleine unterwegs ist und da auch wieder in so eine sehr wendungsreiche Geschichte hineingerät. Es also erstmal geht es darum, dass es da eine Sekte gibt, die da einen Angriff auf einen Grafen, glaube ich, ist er, einen Grafen verübt und den Wohnsitz besetzt hält. Und der Anfang ist halt, dass er diesen Wohnsitz infiltriert und da die Geiseln befreien soll. Das ist jetzt am Anfang ist mehr oder weniger nur das Vorgeplänkel. Danach geht es dann in so eine versunkene Stadt, wo der Sektenführer mit seinen Geiseln hinflieht und gefolgt von Agenten von der Kirche und einem Ritterorden von der Kirche und halt der Ashley Wright, der da mittendrin hängt. Also es ist auch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Hat auch ein sehr, sehr komplexes Spielsystem. Insofern, als dass man Waffen selber schmieden kann und die Waffen verschiedene Affinitäten haben gegenüber verschiedenen Monsterklassen wie Drachen, keine Ahnung, Untote und so weiter. Das heißt, man trainiert die Waffen, man trainiert seine eigenen Waffen immer weiter. Das ist ein bisschen, es ist ein bisschen kompliziert und ich glaube auch, wenn es davon ein Remake mal geben sollte, was ich finde, das absolut sollte da schon ein paar Quality of Life Verbesserungen rein, denn das ist schon ein bisschen sehr komplex, das System, und glaube, könnte heute einige abschrecken tatsächlich.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend und auch interessant. Ich habe Vagrant Story leider nie gespielt bisher, habe es mir so irgendwann mal im PlayStation Store gekauft, aber einfach nur, um es dann zumindest mal digital in der Sammlung zu haben und die Möglichkeit zu haben, es zu spielen. Mhm. Es hat sich zeitlich aber leider nie angeboten, aber ich habe da irgendwie jetzt ein bisschen Lust drauf bekommen, weil ich das ganz interessant finde, wie du es mit den Waffen erklärt hast.
Genau, also du musst die Waffen wirklich trainieren, auch an den Monstern trainieren. Das heißt, am Anfang musst du dir, es ist halt auch ein bisschen Grinding immer dabei. Das heißt, du musst die Waffen immer an den, du kannst bei den Gegnern auch verschiedene Körperteile anvisieren, so wie bei Parasite Eve war das, glaube ich, ähnlich. War es bei Parasite Eve? Nee, da konntest du zumindest. Aber das System ist relativ ähnlich. Es ist es ist actionbasiert, du kannst es stoppen, indem du auf den Knopf drückst und dann kannst du sehen, wo du angreifen kannst. Dann kannst du dann das Körperteil anvisieren und angreifen. Und dann kannst du halt, musst die Waffe halt immer trainieren. Am Anfang hat die halt sehr wenig, macht die halt sehr wenig Schaden. Aber indem du sie halt immer gegen die gleiche, gegen den gleichen Gegnertyp benutzt, wird die immer stärker. Und dann kann man noch neue Waffen machen. Sie hat ein sehr komplexes Schmiedesystem tatsächlich. Du kannst da unglaublich viele verschiedene Waffen machen und die auch unterschiedliche mit Attributen und so weiter, kannst die vollpumpen, dass du da wirklich dann nachher Drachentöter-Schwert hast, mit dem du Drachen in ein paar Hieben umhaust. Aber es ist halt Arbeit. Es ist wirklich Arbeit in dem Spiel. Und sonst ist es halt wirklich grafisch unglaublich cool. Gerade diese Zwischensequenzen, die sind halt gemacht wie in einem Comic, quasi mit Sprechblasen. Und man muss sich nur das Intro mal angucken. Unglaublich cool gemacht. Das ist auch immer noch sehr einzigartig, finde ich. Komisch, dass sich da andere noch das andere gar nicht das so gemacht. Also so eine Polygon-Grafik, aber mit so Sprechblasen. Sieht ziemlich cool aus. Auch heute noch. Eines der hübschesten PlayStation 1-Spiele noch, würde ich sagen.
Ja. Werde ich nachholen müssen. Klang alles ziemlich gut, was du gesagt hast.
Wenn es da kein Remake von gibt, man weiß es ja nicht. Irgendwann, ich bin ja immer noch der Hoffnung, dass es irgendwann kommt. Ich meine, das Final Fantasy Tactics Remake war ja auch, oder Halbportierung, wie auch immer, ist ja jetzt auch schon lange ein Gerücht gewesen. Deshalb, wer weiß, vielleicht kommt da ja was.
Fände ich auf jeden Fall gut. Also gerade die Square-Spiele auch, die bei uns hierzulande nie erschienen sind. Also ich glaube zum Beispiel sowas wie Xenogears wäre natürlich auch cool, wenn sowas irgendwann mal kommen würde. Ja, aber wir bleiben in Ivelisse, wenden uns jetzt mal wieder Final Fantasy Tactics zu, denn nach dem 2000 veröffentlichten Vagrant Story ging es dann 2003 mit Final Fantasy Tactics Advance weiter, wo ich halt damals lange Zeit dachte, das wäre einfach nur ein Remake oder ein Demake von Final Fantasy Tactics gewesen, was aber absoluter Quatsch ist.
Nee, es stimmt tatsächlich gar nicht.
Nee, denn dieses Spiel ist ich sag's mal so, im Grunde ist es halt genauso ein Strategierollenspiel, wie es ja auch schon bei Final Fantasy Tactics war. Also die grundlegenden Gameplay-Mechaniken sind hier also relativ ähnlich. Von der Story her haben wir hier quasi so eine kleine Gruppe von Jugendlichen, die ich kann mich noch gut daran erinnern, weil das habe ich damals auch eine Zeit lang gespielt. Am Anfang gibt es so eine Schneeballschlacht in einer Welt, die unserer
Genau.
sehr ähnlich ist oder vielleicht sogar unsere
Oder
Welt
zumindest könnte
darstellen
sogar
soll.
unsere Welt sein, ja.
Genau. Und die werden dann durch so ein magisches Buch in die Welt Ivelisse transportiert und wollen dann auch wieder einen Weg zurückfinden. Und was ich beim Gameplay ganz interessant, zum Teil vielleicht sogar aus heutiger Sicht ein wenig absurd fand, ist, dass die Schlachten dann auch Schiedsrichter haben und es halt
Genau.
bestimmte Regeln gibt, die dann halt erfüllt werden müssen, worauf man halt achten sollte. Und es gibt halt eine gelbe oder eine rote Karte, also dass man zum Beispiel bestimmte Waffen nicht einsetzen darf. Das fand ich
Genau.
sehr, sehr ulkig, aber es hat halt trotzdem, also das, was ich damals vor 20 Jahren gespielt habe, eigentlich doch ziemlich interessant.
Definitiv, man muss nur dazu sagen, ich war ziemlich enttäuscht, als das rauskam. So gerade weil so Final Fantasy Tactics und der Nachfolger von Final Fantasy Tactics habe ich erstmal wieder eine ähnliche Story mit viel Intrigen, mit politischen Themen und was weiß ich was alles mir erhofft. Das ist es halt nicht, weil Yasumi Matsuno war daran nicht beteiligt an dem Spiel, zumindest nicht als Schreiber. Ich weiß jetzt nicht, ob er zumindest als Produzent oder so irgendwie
Produzent
beteiligt war,
war
weiß
er.
ich gar nicht. Produzent war er, genau. Aber es geht halt storymäßig in eine ganz, ganz andere Richtung und ist halt eher so eine Art, ja, es ist halt eher leichtfüßig ein bisschen. Es ist halt auch etwas später, glaube ich, noch ein bisschen ernster, aber insgesamt ist es erstmal, ne, ein paar Kinder sind in der Fantasy, so ein Isekai irgendwie, sind in eine Fantasy-Welt auf einmal transportiert worden, irgendwie, ne? Und das ist halt dann Ivelisse oder wie jetzt halt hier, es ist tatsächlich, es breitet ja auch ein bisschen auf Final Fantasy XII vor, denn es ist ja eigentlich die Welt, wie wir sie aus Final Fantasy XII dann kennen, mit den gleichen Rassen. Auch es gibt ja zum Beispiel die Viera, ne, diese Hasendamen oder die Banga und so weiter. Die sind ja alle schon da mit drin. Und auch die ganzen Beschwörungszauber sind auch die Beschwörungszauber, die man später in Final Fantasy XII halt dann bekommt. Das hängt mehr mit Final Fantasy XII zusammen, als es mit den ursprünglichen Final Fantasy Tactics tatsächlich zusammenhängt.
Ganz genau. Wobei man aber auch sagen muss, es ist halt, so wie ich das dann auch in der Recherche gesehen habe, dann eben so eine Traumversion von
Ja,
dem
genau.
Ivelisse ist, wie es dann aus den anderen Spielen der Ivelisse
Genau.
Alliance halt her bekannt ist. Ist aber nicht schlimm. Ich meine, ist halt, wie du schon sagtest, so ein leichtes, so ein seichtes Spiel. War da natürlich für ein Game Boy Advance aber eine wirklich coole Sache. Klar, da gab es auch zwei Fire Emblems. Es gab auch Shining Force Shadow Dragon auf dem Game Boy Advance, was auch ein sehr cooles Strategierollenspiel ist.
Ja.
Und so hat man dann zumindest endlich wieder, das ist ja auch so diese Zeit gewesen, durch Final Fantasy VII, da kam es ja zum Bruch zwischen Nintendo und Square, es erschien fürs N64 durchweg ja gar kein einziges Square-Spiel und dann ging es ja erst wieder mit GameCube und Game Boy Advance so wirklich wieder in die Richtung, dass wir dann auch wieder Final Fantasy auf Nintendo-Plattform sehen konnten, wenn
Richtig.
zunächst auch erstmal halt nicht mit einem neuen Teil der Hauptreihe, was ja eigentlich auch bis heute so der Fall geblieben ist tatsächlich.
Tatsächlich, ja. Aber wer weiß, ob sich das in Zukunft vielleicht dann auch nochmal ändert. Man weiß es nicht, ne?
Eben,
Keine
wäre auf
Ahnung.
jeden Fall zu hoffen, dass da vielleicht wieder ein bisschen mehr Mut dazu wäre, dass Square Enix erkennen würde, ja, wo kommen wir denn eigentlich bei Final Fantasy her? Aber
Genau.
wir kriegen ja zumindest dann eigentlich alle Episoden, teils natürlich mit einem großen Abstand, dann auch noch auf der Switch, respektive Switch 2, dann in Zukunft sicherlich auch dann nachgereicht.
Denke ich auch.
Du hast ja dann Final Fantasy XII erwähnt. Da würde ich heute tatsächlich gar nicht mehr so groß drauf eingehen.
Nö.
An der
Genau.
Stelle würde ich tatsächlich einfach euch Hörern den Podcast 275 empfehlen. Da haben nämlich 2019 Alex und ich über Final Fantasy 10 bis 12 gesprochen. Unter anderem dann, da bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher, auch noch über Final Fantasy 12 Warren and Wings. Das war ja dann eine Fortsetzung des Spiels auf dem Nintendo DS, aber es war dann eben so ein Real-Time-Strategy-Game. Also auch nochmal ein bisschen was anderes. Könnt ihr euch den Podcast ja gerne anhören. Wir befinden uns mittlerweile im Jahr 2007 damit. Final Fantasy 12 kam ja 2006 raus und der DS-Ableger dann
Genau.
2007. Und danach ging es dann weiter, wenn es mich nicht täuscht, mit Final Fantasy Tactics A2 für den Nintendo DS ebenfalls aus dem
DS,
Jahr
genau.
2007 tatsächlich.
Genau, man muss dazu sagen, dass der Yasumi Matsuno ja auch Final Fantasy XII mitgeschrieben hat. Also er war ja verantwortlich für das Projekt. Das war ja sein erstes richtig großes Projekt, was dann natürlich auch so ein bisschen dazu, was dann auch dann leider dann dazu geführt hat, dass er erkrankt ist und dann auch das Spiel, also die Produktion, also verlassen hat, noch, weil das Spiel noch gar nicht draußen war. Ne, also war er dann auch gar nicht mehr bei Square Enix dann beschäftigt. Und auch als Final Fantasy XII rauskam, war er gar nicht mehr dabei. Und auch danach war er gar nicht mehr so an der Spieleentwicklung überhaupt beteiligt. Ich glaube, da hatte da so ein bisschen ein Burnout, kann ich mir vorstellen. Er hat dann zwar höchstens noch ein paar kleinere Projekte gemacht, aber wirklich große Spiele hat er auch, glaube ich, tatsächlich gar kein Interesse mehr dran. Aber wie gesagt, A2 kam dann ja raus, nachdem Final Fantasy XII auch schon draußen war. Ne? Es kam 6 raus, glaube ich. Ne? 12 kam 6 raus, glaube ich, oder?
Ja, genau.
Ne, genau. Und dann 7 kam dann A2 raus. Und das ist auch quasi wieder sowas Ähnliches. Ne? Wieder so eine Art Isekai. Wenn ich mich richtig erinnere, auch Kinder oder Jugendliche, die halt von der realen Welt nach Ivelisse kommen. Allerdings ist es hier tatsächlich die Welt tatsächlich nach Final Fantasy XII und die Hauptcharaktere aus Final Fantasy XII, der Vaan und Penelo, die kommen auch vor in dem Spiel. Also das ist tatsächlich wenn man so möchte, eine Mini-Fortsetzung von Final Fantasy XII. Ich habe es allerdings nie wirklich gespielt. Ich habe es zwar, aber ich habe es nicht lange gespielt, muss ich sagen.
Ja, da geht's mir ähnlich. Ich habe es vermutlich noch weniger wie du gespielt, denn meine Version ist tatsächlich noch verschweißt.
Ach
Dürfte
so, okay.
vielleicht sogar einiges wert sein. Da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Das versuche ich gerade rauszufinden. Ich habe es mir damals dann mal aber relativ günstig gekauft, weil es im Saturn für, ich glaube, 10 Euro noch rumlag.
Ich habe es mir auch erst wesentlich später, auch nach dem Release, gekauft. Auch weil ich bei dem Final Fantasy Tactics, wie gesagt, mit Advance da so ein bisschen dann vorsichtig war, dass da meine Erwartungen wieder nicht erfüllt werden. Und dann, als ich dann gehört habe, dass jetzt dann A2 quasi wieder das gleiche ist wie Advance, habe ich dann auch erstmal gedacht, ja gut, muss ich jetzt nicht unbedingt sofort spielen, habe dann auch erst gewartet tatsächlich.
Also ich habe gerade auch mal nachgeschaut für alle Hörer unter euch, die an der Wertentwicklung von Videospielen interessiert sind. Also eine gebrauchte Version des Spiels bekommt man, ich sag mal, günstig für ungefähr 40 Euro. Wenn man es dann noch verschweißt hat, ist es dann auch schon mal so 180 Euro wert. Also anscheinend
Ei, okay.
wird es zumindest so gehandelt. Ich habe jetzt nur ein Exemplar neu davon gesehen. Da dürfte es auch nicht mehr so viele von geben. Also steigt schon an, also zumindest halt dann die europäische Version.
Aber was man auf jeden Fall sagen muss, es ist ein grafisch sehr schönes Spiel. Also die Pixelgrafik ist wirklich wunderschön. Auch die einzelnen Schlachtfelder und die Charaktere kann man super erkennen. Auch dann die Monster aus Final Fantasy XII, die dann auch da auftauchen und so weiter, sind wirklich sehr, 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 sehr schön. Also da kann man überhaupt nichts gegen sagen. Und ich, keine Ahnung, vielleicht ist das. Ich kann leider nicht so viel zu dem Spiel sagen. Vielleicht sollte ich tatsächlich irgendwann nochmal nachholen. Aber ja, wie gesagt, hat jetzt mit dem ursprünglichen Final Fantasy Tactics dann auch nicht mehr so viel zu tun.
Genau, es bleibt halt am Ende ein Strategierollenspiel, das sich dann eben näher an Final Fantasy XII bewegt, daher beziehungsweise danach tatsächlich spielt. Und das war, glaube ich, sogar das letzte Final Fantasy Tactics, was wir bisher bekommen haben. Also
Ja,
zumindest
genau.
von.
Also es gab wohl tatsächlich in den 90ern den Wunsch auch von Hironobu Sakaguchi, dann ein zweites Final Fantasy Tactics zu machen. Aber der Yasumi Matsuno, der war dann zu dem Zeitpunkt mit Vagrant Story auch sehr eingebunden und es hat dann leider nicht funktioniert, so wie ich das richtig verstanden habe. Es gibt, glaube ich, ein paar Screenshots tatsächlich von einer Fortsetzung von Final Fantasy Tactics, die irgendwann mal aufgetaucht sind, aber das Spiel ist irgendwann gecancelt worden und es ist nie, leider nie rausgekommen.
Ja, sehr, sehr schade eigentlich.
Ja, genau.
Gut.
Und
Ja.
ich glaube, mit dem Yasumi Matsuno verhält es sich auch so ein bisschen wie mit dem Sakaguchi selbst. Beide haben, glaube ich, ziemlich genug von der Entwicklung von großen Spielen. Die machen jetzt so ihr Ding, so. Immer mal wieder für so kleine Projekte kommen sie ja dann mal wieder aus ihren Löchern, sozusagen. Aber ich glaube, was Großes kriegt man von denen nicht mehr.
Nee.
Glaube ich nicht.
Glaube ich nicht, finde ich natürlich sehr schade, aber da muss man deren Entscheidung natürlich auch respektieren. Die haben uns
Ja.
wunderbare Videospiele gebracht, dafür werden wir ihnen auch
Genau.
ewig dankbar sein. Und klar, den Wunsch können wir immer wieder äußern, aber wenn sie es halt nicht machen wollen oder vielleicht auch nicht machen können, dann muss man das dann eben auch respektieren. Und ich meine, man muss sich auch mal vom Sakaguchi dann auch mal hier das Fantasia Neo Dimension angucken, was ja dann nochmal ein richtig tolles Spiel geworden ist, was ich
Ja, das
richtig
stimmt.
nächtelang durchgezockt habe, weil ich es so toll fand. Und da ist ja immer noch so das Gerücht im Raum, dass da noch ein Nachfolger kommt und da hoffe ich dann sehr drauf, dass wir dann vielleicht nächstes Jahr mal was davon hören oder vielleicht sogar sehen.
Ja, das auf jeden Fall noch, wie gesagt, Yasumi Matsuno, wie gesagt, hat sich auch aus der Spielentwicklung verabschiedet. Er hatte, ich weiß gar nicht, inwieweit er jetzt noch bei den Ivelisse Chronicles jetzt irgendwie eingebunden war, aber bei Tactics Ogre hat er ja zumindest für das Remake und so ist er ja nochmal hingegangen und hat nochmal ein paar Sachen überarbeitet. Aber ich meine, man kann das wirklich verstehen. Ich meine, diese großen Spiele, was das jetzt alles auch an Entwicklungszeit und Geld und Stress und keine Ahnung alles kostet, kann man total nachvollziehen, dass die beiden vielleicht keine Lust haben. Die Spielentwicklung ist halt heute was ganz anderes, als sie noch vor 30 Jahren war oder vor 20 Jahren war. Ne?
Absolut richtig. Ja, aber reden wir noch mal ein bisschen über die Welt Ivelisse, von der gab es tatsächlich auch in den letzten Jahren immer mal wieder so ein bisschen zu sehen, wenn auch nicht in der Form, wie wir es uns vielleicht sogar wünschen würden. 2008 und ich glaube 2009, ich bin mir sicher, beide 2008 erschienen sind, aber es gab ja dann noch ein Spiel namens Crystal Defenders, das gab es unter anderem für die Wii und wenn ich das auf Wikipedia richtig sehe, gab es auch Versionen für die Xbox 360, die PlayStation 3, die PSP und dann natürlich verschiedene Mobile Devices. Ich habe es damals auf der Wii gespielt, auch fürs NMAC getestet, beide Varianten. Fand die auch beide sehr spaßig. Es waren aber halt Tower Defense Spiele und die haben sich eben, glaube ich, nur die Grafikmodelle aus den aus hier Tactics A2 geholt und das war es halt im Grunde. Da wurde jetzt keine großartige Story oder so erzählt, sondern man hat sich dann eben verschiedenen Levels gestellt. Das waren auch gar nicht so viele. Die Spiele waren auch sehr günstig. Die haben damals, ich glaube, 600 oder 800 Wii Points, also 6 bis 8 Euro gekostet, nicht mehr auf keinen Fall. Man hat dann auch, weiß ich nicht, 2, 3 Stunden mit denen Spaß gehabt und hat die dann noch durchgespielt gehabt. Aber ich fand die cool. Also mir haben die Laune gemacht, aber ich fand es halt schade, dass man dafür dann so Ivelisse halt hernimmt und damit dann halt nicht groß etwas macht, ne?
Ja, das ist schon, das stimmt schon. Also, Aber es gab dann ja auch nochmal, gab es direkt danach noch was? Weil ich weiß ja, dass zumindest da auch hier für Final Fantasy 14 nochmal ein Szenario rauskam.
Genau, sowohl für Final Fantasy 14 Stormblood als auch Shadowbringers, da haben die dann nochmal Raids rausgebracht, die dann eben Ivelisse als Thema hatten. Hier muss ich allerdings sagen, ich habe tatsächlich Final Fantasy 14 nur einschließlich der ersten Erweiterung gespielt.
Ich auch, ja.
Die danach leider nicht mehr so fantastisch dieses Rollenspiel ist. Und ich sag's immer wieder, es ist das beste Online-Rollenspiel, das es nur gibt. Also da kann mir keiner weismachen, dass es da bessere Online-Rollenspiele gibt. Es ist einfach
grandios. Bin ich total bei dir, ja. Ich vollkommen bei dir.
Also ganz ehrlich, so desaströs dann irgendwie Final Fantasy 14 im Ursprungszustand war, bis es dann erstmal eingestellt wurde und dann als The Realm Reborn wiederkam, was man da erschaffen hat, das hat dem Spiel so gut getan und es gibt eigentlich nichts Vergleichbares da draußen, wie ich finde.
Nee.
Ich will es unbedingt noch weiterspielen, aber das war's dann halt auch mit Ivelisse. Also mehr kam dann auch leider nicht mehr.
Nee, das war's. Da ist, wie gesagt, da ist dann der, also dafür ist der Yasumi Matsuno dann auch nochmal zurückgekommen für diese Szenarien. Wie gesagt, er ist halt manchmal nochmal wieder aufgetaucht. Aber nee, danach war dann auch erstmal tatsächlich Schluss, bis jetzt das Re-Release jetzt von Tactics.
Genau, und ich hoffe ja wirklich sehr, dass man eben mit dieser Welt, es muss ja nicht unbedingt ein Final Fantasy Tactics sein, aber dass man vielleicht mit dieser Welt wieder etwas mehr macht und vielleicht dann irgendwie ein Spiel bringt, das sich vielleicht zwischen Final Fantasy Tactics und Final Fantasy Tactics halt A2 irgendwo einsiedelt, um zu erklären, wie die Welt sich halt geändert hat, oder zwischen Final Fantasy 12 meinetwegen, ne? Wo auf einmal die ganzen anderen halt Rassen dann jetzt hergekommen sind in dieser Welt, also wie die, also wie die ganzen anderen Ethnien da halt entstanden sind, dass wir, oder wo die herkommen, ne? Ich meine, vielleicht waren die auf einem Eroberungsfeldzug oder so und dann sind nach Ivelisse gekommen, was weiß ich, ne? Da kann man sich was ausdenken. Das finde ich halt cool, ne? Vielleicht auch mal ein Hauptteil der Final Fantasy Reihe wäre auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, weil mit der Welt kann man richtig viel machen.
Genau, definitiv. Also ich meine, die Entwickler von Final Fantasy haben ja immer wieder mit so verschiedenen Universen da auch innerhalb ihrer Serie auch immer wieder experimentiert. Ne? Man denke da auch nur an die Fabula Nova Crystallis da mit Final Fantasy 13 und 15 ja dann auch noch dazugehören sollte und so weiter. Also da, oder auch Final Fantasy 10 hat ja dann mit 10.2 noch eine Nachfolge bekommen. Oder wir haben da noch FF7, Final Fantasy 7 als eigenes Universum mittlerweile. Also da denke ich, ist da auch für Ivelisse noch viel Potenzial. Und da hoffe ich auch, dass da noch was kommt.
Ein sehr schönes Schlusswort für unser heutiges Hauptthema, würde ich an der Stelle einfach mal sagen. Ja. Es sei denn, du hättest noch irgendwas zu ergänzen.
Nö, überhaupt nicht. Aber also guckt euch auf jeden Fall definitiv Final Fantasy Tactics mal an. Für die es noch nicht getan haben.
Ja, definitiv ist ein schönes Spiel. Und ja, falls ihr vielleicht nicht unbedingt wisst, ob jetzt so Strategierollenspiel das richtige Genre für euch ist, was ich halt immer empfehlen würde, das tut dann dem Geldbeutel auch nicht so weh. Es gibt ja noch die Mercenaries-Saga-Reihe. Die funktioniert im Grunde ganz genauso wie Final Fantasy Tactics, Tactics Ogre und so weiter und so fort. Da kriegt ihr die Trilogie, also die ersten drei Teile, die gibt's auf der Switch nur zusammen. Die kriegt ihr aber, die kostet, glaube ich, normal 15 Euro oder 20 Euro. Und im Sale kriegt ihr die bestimmt auch schon für 10 Euro mittlerweile. Und da habt ihr dann auch etliche Dutzend Stunden Spielspaß mit. Ich habe davon tatsächlich bislang nur den, ich glaube, nur den zweiten oder dritten Teil auf dem DS immer mal so ein bisschen, nicht auf dem 3DS damals gespielt. Den ersten gab es auf dem 3DS leider nie. Und das hat mir schon ziemlich gut gefallen. Und deswegen ist das so mein Tipp, so als Alternative immer ziemlich gern gesehen.
Ja, das ist ein guter Tipp auf jeden Fall, definitiv.
Ja. Ne? Genau. Damit wären wir mit dem Hauptthema durch. Falls ihr irgendwelche Fragen zu Final Fantasy Tactics habt, dann stellt uns die sehr gerne in die Kommentare und Markus und ich werden dann auch gerne darauf eingehen, wenn da was kommt.
Auf jeden Fall.
Ja, Markus, dann frage ich dich jetzt zum Abschluss die obligatorische Frage hier bei uns im NMAC-Podcast. Was hast du letzte Woche gespielt?
Ja, ich habe gar nicht so viel gespielt. Ich war im Urlaub. Ich hatte da zwar meine Switch dabei und habe ein bisschen The Hundred Line, Last Defense Academy gespielt. Da habe ich aber auch schon was zu gesagt. Sehr schönes Spiel. Es ist ja von den Danganronpa-Machern oder Raincoat, Detective, wie hieß es noch? Raincoat. Master Detective Art Archives, genau.
Ja.
Und ist das aber auch relativ ähnlich, ist auch wieder viel Visual Novels, aber halt auch ein Strategiespiel, wo wir gerade dabei waren. Ne? Ist ja auch ein Strategiespiel. Und hat eine sehr coole Story, wie auch von den Machern gewohnt, und bin ich auch sehr begeistert von, auf jeden Fall. Ansonsten habe ich noch gespielt, ich habe Trade in the Sky, the First Chapter gespielt, das aber dann auch nur vor dem Urlaub und jetzt danach noch nicht, weil ich das auf der PS5 halt spiele. Es ist ein wunderschönes Remake vom allerersten Teil der Trails-Reihe. Wer mich ja hier so ein bisschen beim NMAC kennt, weiß ja, dass ich da ein großer Fan von bin, von der Reihe, und das ist ja wirklich der allererste Teil der Reihe, der die quasi begründet hat, innerhalb dieser Legend of Heroes-Reihe von Falcom. Und ich finde diese Trails-Spiele sind immer so unglaublich, ja, so gemütlich irgendwie. Ich fühle mich da direkt wohl. Sobald ich da anfange zu spielen, bin ich da irgendwie drin in dieser Welt, und das ist irgendwie so, ach, bin ich wieder zurück. So. Und das ist gerade gerade Trails in the Sky hatte auch so eine sehr leichte Atmosphäre. Das ist halt so, ach, das ist einfach schön. Einfach toll. Und das ist ein tolles Remake, und die Story ist auch schön. Und hat jetzt noch nicht so viel im ersten Kapitel, jetzt noch nicht so viel Schmackes dahinter, aber entwickelt sich ja alles. Aber ich bin da schon sehr gespannt, wenn sie das Remake von dem zweiten Kapitel, das soll ja jetzt auch dann tatsächlich nächstes Jahr, glaube ich, kommen. Da bin ich wirklich unglaublich gespannt drauf, wie sie das machen, weil das ist immer noch eines der besten japanischen Rollenspiele überhaupt, finde ich. Also bin total begeistert von der Reihe. Genau. Und gestern, nachdem ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin, habe ich mal Silent Hill F angefangen. Ist ja jetzt auch gerade rausgekommen, und da wir jetzt auch Oktober haben, ist es auch Zeit, dass man mal wieder ein paar Horrorspiele rauskramen kann, und da war jetzt auch Silent Hill F natürlich sehr praktisch, dass das rauskam, und ja, ich bin auch recht angetan bis jetzt. Kampfsystem finde ich ein bisschen hakelig noch, es will ein bisschen Souls-like sein, so ein ganz kleines bisschen, so vom System her, aber keine Ahnung, ich bin jetzt noch nicht so weit, aber ich finde halt das japanische Setting halt sehr interessant jetzt für die Reihe auch, wie das dann mit dem Rest der Reihe zusammenhängt, und spielt ja auch in den 60ern in Japan, und ja, da bin ich jetzt mal sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Werde ich auch bestimmt in den nächsten Podcasts, wenn ich dabei bin, mal wieder was zu sagen. Was hast du denn gespielt, Erik?
Ja, also erstmal möchte ich gerne noch ergänzend was zu deinen Spielen sagen. Also Trails in the Sky First Chapter habe ich mir schon gekauft. Wird bei mir vermutlich das große Weihnachtsspiel werden, weil ich endlich mal in diese Welt reinkommen will. Und ich glaube, das ist der beste Einstiegspunkt, den man jetzt aktuell
definitiv
haben kann. Und
wenn ja, auf jeden Fall
wirklich so vielleicht sogar jährlich jetzt immer die nächsten beiden Kapitel dann noch kommen sollten von der Trails in the Sky Reihe, dann wäre das auf jeden Fall eine coole Sache. Und Silent Hill F habe ich mir ebenfalls schon gekauft vor letzte Woche oder wann es rauskam. Will ich vielleicht jetzt im Oktober auch noch spielen, aber es gibt halt Spiele, die ebenfalls meine Aufmerksamkeit verlangen, Markus.
Ja, denn, natürlich.
Denn ich habe letzte Woche natürlich auch was gespielt. Ich habe mir jetzt ganz durch Super Mario Galaxy 1+2 für die Switch gekauft, tatsächlich.
Ja,
Habe jetzt auch im ersten Teil auch schon die ersten 10 Sterne ungefähr gesammelt.
Ja.
Macht genauso viel Spaß wie damals noch.
Es sind ja auch grandiose Spiele, ne? Muss man ja wirklich sagen.
Ja, wirklich herausragende Spiele sind das. Die sind auch so einzigartig in der Mario-Reihe. Das gab es weder davor noch danach nochmal so in dieser Form, wie ich finde.
Ja.
Also von diesem Spielgefühl her, ne, mit diesen ganzen Schwerkraftspielereien im Weltraum. Das ist großartig. Ich würde zwar immer noch sagen, ich würde eher die Wii-Version von den Spielen empfehlen, weil die sich besser steuern lassen. Aber ich beiß mich da jetzt einfach mal rein und lass es alles mal über mich ergehen und hab da wieder Bock drauf, die dann auch nochmal weiterzuspielen. Ebenfalls
ja,
weitergespielt habe ich auch Kirby und das vergessene Land in der Nintendo Switch 2 Version. Bin jetzt endlich weiter, als ich damals auch auf der Switch war. Also könnte sogar sein, dass jetzt die letzte Welt vor mir steht, aber mal gucken. Die Spielstandanzeige sagt mir halt, dass ich, glaube ich, jetzt erst bei 50% bin. Da spielen mit Sicherheit viele verschiedene Faktoren, wie die gesammelten Figuren da irgendwie noch mit rein. Also muss ich mal gucken, wie weit das da noch geht. Ja, und was ich auch noch gespielt habe, ist Metaphor Re Fantasio auf der PlayStation 5. Ich habe es endlich mal angefangen.
Ja.
Also eigentlich schon vor einer ganzen Weile in meinem Sommerurlaub, hab da aber vielleicht nur 10 Stunden irgendwie geschafft, was ein Witz ist bei so einem großen Rollenspiel. Jetzt bin ich bei 25 Stunden und hab die Händlerklasse für mich entdeckt, weil da kann man durchaus sehr gut Geld grinden damit. Ja, und das ist so meine Tätigkeit, die ich in den nächsten Tagen da noch ein bisschen machen werde, damit ich im Spiel keine Geldsorgen mehr habe.
Ja.
Ja, und dann habe ich jetzt endlich mal die Elder Scrolls 4 Oblivion in der Remaster-Version auf dem PC angefangen. Habe jetzt gestern Nacht auch ein bisschen was gespielt, wollte eigentlich gar nicht so viel spielen. Also gestern Nachmittag habe ich es dann endlich mal angefangen, weil ich kenne das Spiel und auswendig, weil ich es vor auch fast 20 Jahren dann ja auch mit über 100 Stunden durchgespielt habe, aber es muss einfach noch der Test dazu geschrieben werden. Ich habe das in dem letzten halben Jahr nicht geschafft, Markus. Katastrophe. weil einfach so viel anderer Kram einfach anstand. Ne?
Und, ist wirklich wahr.
Ja. Und das Spiel, ich musste irgendwo Prioritäten setzen und das war eines der Spiele, die jetzt einfach halt durchfallen mussten. Es ging halt einfach nicht. Jetzt habe ich es dann gestern Nachmittag erst 2 Stunden gespielt, fand das halt cool und dachte, ach, vorm Schlafen gehen dann irgendwie so um 23:30 spiel doch noch eine halbe Stunde, ja. Und habe ich gespielt und gespielt.
So ist,
und habe ich gedacht, jetzt sollte ich mal besser aufs Uhr gucken. 2:15. Ich so, oh, jetzt wird's aber Zeit, ne? Und ja, und dann habe ich heute auch noch mal ein bisschen gespielt. Und es ist einfach ein wirklich gutes Rollenspiel. Es ist zwar nicht mein Lieblingsteil der Elder Scrolls-Reihe, das wird sicherlich ewig der dritte Teil, also Morrowind bleiben.
Morrowind,
Aber trotzdem, bin gespannt, wie mir das dann auch weiterhin gut gefallen wird. Auf jeden Fall ist es ein bisschen angenehmer zu leveln in dem Spiel. Und es gibt auf jeden Fall, habe ich gesehen, Schwierigkeitsgradregler für den Schaden, den man austeilt und den Schaden, den man bekommt. Was ja je nachdem, wie man seinen Charakter skillen will, in diesem Spiel schon essentiell ist, weil du irgendwann auf einem hohen Level einfach gegen eine Übermacht an Gegnern antrittst, dann hast du einfach keine Chance mehr, wenn du da kein Krieger bist.
Das stimmt, ja. Ich erinnere mich auch so ein bisschen dran. Ich finde ja lustig, dass es ist ja mehr ein Remaster, ne? Es hat ja mehr einfach nur einen grafischen Anstrich bekommen. Ich finde ja lustig, dass die ganzen lustigen Bugs und so weiter alle noch drin sind und dieser ganze unfreiwillig lustige Kram, der da passieren kann im Spiel, finde ich irgendwie cool, dass sie es irgendwie finde ich es charmant, dass sie es drin gelassen haben.
Ja, weil es ist ja im Grunde das Originalspiel, was ja auch unter der Oberfläche läuft und dann läuft genau. Halt quasi für das Grafikgerüst einfach nochmal eine neue Engine einfach, die das dann halt alles so entwirft. Ansonsten ist ja gar nichts dran gemacht eigentlich.
Ja, genau.
Aber ich muss sagen, es sieht fantastisch aus, also es gefällt mir optisch sehr, sehr gut. Läuft auf meinem PC auch butterweich, wobei ich halt sagen muss, ich spiele in Full HD, weil ich keinen Bildschirm habe, der eine höhere Auflösung bietet. Und solange der Bildschirm läuft, sehe ich auch nicht ein, auf 4K zu upgraden. Da wäre es dann wieder eine andere Sache, ob es dann noch flüssig läuft. Ja, aber das habe ich diese Woche gespielt, Markus. Und in der nächsten Woche gibt es ja wieder ein spannendes Thema und da bist sogar du zu hören, wenn ich das richtig sehe.
Bin ich auch wieder dabei, genau. Es wird wieder um Horrorthema, passend zum Monat. Es geht dann um Kronos The New Dawn. Das ist ja auch auf der PS2, sage ich schon. Auf der Switch 2 ist es natürlich auch rausgekommen, unter anderem. Ist ja von Bloober Team, die sich ja Namen jetzt gemacht haben mit dem Silent Hill 2 Remake. Genau. Und da werden wir nächste Woche drüber sprechen, also über Kronos, The New Dawn.
Ja, hervorragend. Dann können wir euch dann so ein bisschen auf die Halloween-Zeit schon mal einstimmen. Wird nicht das letzte Halloween-Thema im Oktober sein, können wir jetzt schon mal sagen. Dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ihr uns heute zugehört habt. Und falls ihr irgendwelche Fragen im Vorfeld zu Kronos, The New Dawn habt, dann dürft ihr die ebenfalls sehr gerne in die Kommentare stellen. Und nach Möglichkeit werden Markus und Jonas, die sind wohl auf jeden Fall beim Podcast dabei, die auch beantworten können.
Genau.
Gut, dann Markus, auch vielen Dank an dich. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, über dieses Thema mit dir
sehr
zu sprechen.
Sehr gerne, auf jeden Fall.
Und dann tschüss an unsere Hörer und bis bald.
Bis bald, tschüss.